die Erwartung ganz insgesamt ist ja eben im Markt, dass die 15% und mehr, die wir da bis jetzt gemacht haben, dass die 1:1 im zweiten Halbjahr möglicherweise nicht mehr so zu erzielen sind. Und das befeuert einerseits diesen Boom bei den Börsengängern.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Rosen?
Ja, hallo Monika, hier ist Julia.
Hallo, hi.
Können wir schon loslegen?
Wir können loslegen.
Monika, dann stell dich mal kurz vor unseren Hörerinnen im deutschsprachigen Raum bis hin zu Amerika.
Mein Name ist Monika Rosen. Ich bin die Chefanalystin der Bank Austria und die Börse-Expertin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft.
Vielleicht fangen wir nochmal insgesamt an. Die Zahl der Börsengänge liegt laut Google Public Research in den USA per Ende Juli mit 244 IPOs stolze 265% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das gesamte Emissionsvolumen liegt mit 90 Milliarden US-Dollar sogar 320% darüber. Die Emissionen waren mit einem Durchschnittsvolumen von 370 Millionen US-Dollar auch noch um fast ein Viertel größer als im Vorjahresvergleich. Der durchschnittliche Zeichnungsgewinn war mit 33% rund 8% höher. Da ist Robinhood eine unrühmliche Ausnahme. Der Neobroker reiht sich aber in die Verliererriege der 40 Initial Public Offerings im Juli ein. Deren Emissionsvolumen war zwar mit insgesamt 13,5 Milliarden US-Dollar überdurchschnittlich, die Zeichnungsgewinne hingegen waren aber mit 19% schon sehr viel niedriger. Nichtsdestotrotz hat man mit einem Emissionsvolumen von 97 Milliarden US-Dollar in den USA bis August heuer bereits das IPO-Rekordjahr 2000 kurz vor Platzen der Dotcom-Blase überflügelt. Ist das Umfeld für Neuemissionen derzeit so günstig oder gerade noch günstig? Oder wie kannst du dir das erklären?
Also man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass so manches Unternehmen und sozusagen jetzt hier den Sprung an die Börse versucht zu schaffen, bevor möglicherweise dieses exzellente Umfeld sich etwas eintrübt. In den ersten 7 Monaten hat die US-Börse fast 20% zugelegt. Das ist natürlich eine traumhafte Performance. Der eine oder andere mag sich denken, ob wir das im zweiten Quartal noch einmal so wiederholen, ist fraglich. Die Geldpolitik extrem locker, Zinsen ultratief, die Anleihenkäufe werden auch noch nicht im Ansatz zurückgenommen, auch noch keine Ankündigungen dazu. Ein bisschen hat man das Gefühl, das Umfeld ist so nach diesem Filmtitel As Good As It Gets, besser geht's nicht. Und das mag schon auch den Run auf die Börsengänge etwas befeuern.
Siehst du da eigentlich Parallelen zum Jahr 2000, kurz vor Platzen der Dotcom-Blasen, wo auch alles, was keucht und fleucht, an die Kapitalmärkte strömte?
Nein, also das würde ich so jetzt nicht stehen lassen. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn gleich auch jetzt das nicht bei allen Unternehmen gegeben ist, aber dass schon genauer hingeschaut wird, auch seitens der Anleger, ob das Unternehmen Gewinne macht. Aber ich würde also jetzt insofern hier das etwas relativieren, was den Vergleich zum Jahr 2000 anlangt, einfach weil die Anleger schon durchaus auch kritischer geworden sind.
Da sind wir gleich bei Robinhood. Normalerweise ist man ja gewohnt, dass es am ersten Tag erstmal bergauf geht. Dort war es anders. Man hat sich ja doch mehr erwartet. Auf was führst du das eigentlich zurück?
Ja, das ist jetzt die Millionen-Dollar-Frage. Es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Gründen. Auf der einen Seite haben die Kunden selber von Robinhood, die Account-Holder dort, noch nicht ganz vergessen, die Konflikte, die es da im Jänner rund um GameStop gab. In der Eskalation hat ja Robinhood dann auch es verunmöglicht, neue Aktien zu kaufen. Das wurde ihnen von vielen übergenommen. Also das mag hier noch nachklingen. Auf der anderen Seite, zum Unterschied von so gut wie allen anderen, hat Robinhood sozusagen hier diese Lock-up-Period sehr, sehr nachsichtig gestaltet. Das heißt, die Mitarbeiter zum Beispiel von Robinhood, die Aktien bekommen haben, konnten sie sofort verkaufen. Mhm, ja? Okay. Es mag naheliegen, dass welche das auch getan haben. Das hat natürlich auch hier noch einmal den Druck am ersten Handelstag sicherlich verstärkt. Vielleicht kann ich noch ganz grundsätzlich anfügen, ein Beispiel aus der Vergangenheit, ein sehr berühmtes, das war Facebook. Man soll diese Anfangsphase vielleicht auch nicht überbewerten. Facebook, wahnsinnig gehypt damals im Jahr 2012. Der Börsengang ist noch viel mehr als bei Robinhood, auch von technischer Seite, kapital schief gegangen. Mhm. Die Aktie dann durchaus länger unter Druck. Und dann kam aber die phänomenale Rallye, die ja bis heute sozusagen anhält. Also ein bisschen sollte man es vielleicht auch mit etwas Abstand betrachten und sagen, also etwas Abschließendes wird man wahrscheinlich erst im Zeitablauf sagen können.
Ja, macht es denn einen Sinn für den Privatanleger, gleich zu Beginn bei der Neuemission dabei zu sein? Man sieht es ja oft so, dass sich das erst so nach 2-3 Wochen vielleicht einpendelt, der Preis.
Also was jetzt amerikanische Neuemissionen betrifft, muss man ganz offen sagen, dass es für den europäischen Anleger ist das bis zu einem gewissen Punkt eine theoretische Frage, weil es ihm eigentlich in vielen Fällen nicht möglich ist,
nicht möglich,
dabei zu sein.
Ja.
Mhm. Und er kann sozusagen jetzt hier erst im Nachgang zugreifen. Ja, also an und für sich sind Neuemissionen sozusagen für den Anleger, der sich prinzipiell am Aktienmarkt engagieren will, natürlich auch eine Möglichkeit, das zu tun, und bekommen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit und regen auch die Fantasie an, verstehe ich auch alles, aber ist natürlich kein Ersatz für eine langfristige, überlegte, wohldurchdachte Anlagestrategie.
War vielleicht auch etwas nicht so gut, dass von den 55 Millionen Aktien wurde ja ein Drittel für die eigenen Trader reserviert. Kann das auch vielleicht ein falscher Entschluss gewesen sein, weil Institutionelle darin nicht die Stabilität sehen?
Ja, das wurde sehr oft genannt, dass sozusagen hier ein Risikofaktor für Robinhood ist. Sie erweisen sich damit eigentlich nur als konsequent in dem, was sie ja bisher schon getan haben, nämlich diesen Ansatz investieren und also an der Börse sich zu engagieren, das zu verbreitern, das zu demokratisieren, es neuen Interessenten zugänglich zu machen. Und in der Vene sozusagen war eben auch bis zu 35% der Emission für den Einzelanleger, für den Robinhood Account Holder vorgesehen. Inwieweit jetzt die da zugegriffen haben oder inwieweit eben da das auch zu einem verstärkten Umschlag und dann zu einem Kursdruck nach unten geführt hat, das hat man jetzt eh gesehen. Aber auch da würde ich vielleicht noch ein bisschen zuwarten, um das besser beurteilen zu können.
Aber trotzdem waren wir ja irgendwie alle ein bisschen gedämpft mit den Erwartungen. Mit 38 US-Dollar erzielte ja Robinhood schon beim Ausgabepreis nur das untere Ende der Preisspanne. Sagt das oft schon was aus?
Ja, also auf jeden Fall. Es ist im Vorfeld ja oft dann schon ein Indiz, wo bei dieser Preisspanne man dann landet. Mhm. Wobei man fairerweise sagen muss, es hat auch schon Beispiele gegeben, die dann unter der Preisspanne gepriced sind oder wo die Preisspanne angehoben werden musste. Dafür gibt es ja eben dieses Bookbuilding-Verfahren im Vorfeld. Aber ja, ich würde aber schon vielleicht ergänzend dazu sagen, mit den zahlreichen Litigationen, Verfahren, Vorwürfen, gerade Tage vor der Emission, war natürlich jetzt schon ein bisschen das Feld bereitet dafür, dass da vielleicht eine gewisse Unsicherheit reinkommt. Mhm. Ja? Also ganz spurlos ist das an dem Unternehmen nicht vorübergegangen, muss man jetzt sagen. Sie sind ja auch sehr von der Wertpapieraufsicht unter Beobachtung, vorsichtig ausgedrückt. Und damit sind da schon Risiken vorhanden, die sich halt dann auch in dieser Kursentwicklung gezeigt haben.
Da von der Bewertung her war man mit 31,8 Milliarden US-Dollar, war man ja enttäuscht, aber ist es nicht trotzdem viel, weil der Neobroker im Herbst 2020 bei Finanzierungsrunden wurde der ja noch auf 11,7 Milliarden US-Dollar bewertet?
Richtig, also im letzten Private Funding waren es dabei 10 oder 11 Milliarden und jetzt sind sie damit etwas über 30 Milliarden an die Börse gekommen, also das Dreifache einfach gesagt. Natürlich ist das eine mehr als sportliche Bewertung, ja. Spiegelt sich darin natürlich auch die Hoffnung auf diese enormen Zuwachsraten wieder, die sich im Zuge auch von GameStop im Jänner hier entsprechend ergeben haben. Aber auch da zeigt sich eine gewisse Skepsis bei manchen Beobachtern, ob das eben auf die Dauer so haltbar ist, wenn jetzt dann doch hoffentlich irgendwann einmal Corona etwas in den Hintergrund tritt, die Menschen wieder mehr ins Büro gehen, vielleicht es auch mehr Live-Sport-Events gibt, auf die wieder gewettet werden kann. Auch davon hat Robinhood an und für sich, sagt man, profitiert, dass es keine Sportevents gab, auf die man wetten konnte. Jetzt haben manche halt dann begonnen, im Aktienbereich sich zu engagieren. Also diese Dinge sozusagen, wenn hier die Welt wieder ein Stück weit normaler wird, wenn ich das so sagen darf, was das dann langfristig mit dem Engagement bei Robinhood macht, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Man muss aber sagen, bis jetzt, so wie ich das sehe, dämpft es die Umsätze noch nicht wirklich. Also das wäre auch Ihnen zugute zu halten.
Also der Kurs ist vor allen Dingen in Sache des Anlegers, aber für Robinhood war das doch trotzdem kein schlechtes Geschäft, oder? Immerhin hat man ja 2,1 Milliarden Dollar eingesammelt.
Keine Frage. Und es hat auch aus diesen beiden Gründern Milliardäre gemacht. Also natürlich für das Unternehmen selber und auch für die Gründer und sicherlich auch für die Mitarbeiter, die da Zuteilungen bekommen haben, ist es sicher trotz allem immer noch ein sehr gutes Geschäft. Sicher.
Glaubst du eigentlich jetzt, dass das schon ein Signal generell für künftige IPOs ist, dass es nicht ganz so gut gelaufen ist? Also sprich, ist die Luft schon draußen? Weil eigentlich kommen ja noch sehr viele IPOs, Daimler Truck, N26, Check24, My Müsli, Weber Grill und was es da alles gibt. Aber ist das schon ein Warnsignal, was man da jetzt gesehen hat?
Würde ich persönlich jetzt so nicht sagen, weil die Themen, die hier eine Rolle gespielt haben, schon sehr spezifisch auf Robinhood hingetrimmt sind. Ja, also diese Mitigationen und diese spezielle Situation eben mit der Aufsicht und mit diesem Payment for Order Flow und alle diese Dinge, das sind Themen, die bei Robinhood zutreffen, bei anderen Börsenkandidaten aber nicht. Also das würde ich so jetzt eigentlich nicht befürworten.
Nochmal aus Anlegersicht, sind die Specs eine Alternative dazu oder und auch für die Unternehmen oder wird es auch nur eine Modeerscheinung sein und es gibt wieder mehr Direkt-IPOs in Zukunft?
Naja, also die Specs sind sicherlich ein Trend, der zuletzt hier an Fahrt aufgenommen hat, sind halt etwas anderes als ein klassisches IPO, weil man eben sozusagen die leere Mantelgesellschaft an die Börse bringt und man da jetzt im Vorfeld noch nicht weiß, mit welcher nicht notierten Gesellschaft dieser Mantel fusionieren wird. Ja, also das stellt ab auf das Geschick, das der Manager zeigen wird, der hinter diesem SPAC steht. Aber an und für sich, so wie das Börsenumfeld sich jetzt zeigt, scheint hier am Markt Platz für beide Phänomene durchaus zu sein.
Aber man tut sich sicher mehr Risiko damit noch ins Portfolio, oder wie siehst du das?
Das ist ein bisschen die Frage, ja. Also auf der einen Seite beim SPAC weiß man halt, wenn Sie so wollen, jetzt nicht, welches Unternehmen da sozusagen jetzt dann herein an Bord genommen wird. Bei einem IPO, wie gesagt, ist das klar, weil da eben klar ist, welches Unternehmen an die Börse geht. Aber ein gewisses Risiko, ein gewisses Performance-Risiko überhaupt zu Beginn des Handels und natürlich dann auch in weiterer Folge haben sie auf jeden Fall.
Zum Abschluss noch, wie siehst du eigentlich die nächsten 6 bis 12 Monate für Robinhood? Wenn man niedrig beginnt, kann man ja höher steigen. Beziehungsweise wie siehst du die Konjunktur- und Börsenerwartungen generell für die nächsten 6 bis 12 Monate? Man kann wahrscheinlich nicht mehr mit 20-prozentigen Zuwächsen wie im ersten Halbjahr rechnen.
Ja, also was Robinhood betrifft, tue ich mich jetzt ein bisschen mit einer Prognose schwer. Ja, da würde ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Sie haben eben, wie gesagt, durchaus hat sich wiedergespiegelt, dass es da Themen zur Emission gibt. Und die gehen natürlich jetzt so schnell auch nicht weg. Also schauen wir mal langfristig, wo sich das Unternehmen da einpendelt. Ja, ganz grundsätzlich stimmen wir dem sehr zu. Wir sind auf der Aktienseite in unserer Anlagestrategie übergewichtet, haben diese Übergewichtung aber zu Beginn des Sommers etwas reduziert. Also darin spiegelt sich zwar unsere grundsätzlich positive Haltung wieder, keine Frage, brauchen wir nicht reden, aber eben auch die Sorge, dass das Ganze halt zuletzt in einem Tempo gelaufen ist, das in dieser Dynamik vielleicht nicht ganz so durchzuhalten ist. Also eine gewisse Konsolidierung würde ich da nicht ausschließen, zumal wenn doch seitens der US-Notenbank vor allem irgendwann einmal dann ventiliert wird, ab dann und dann könnten sie beginnen, die Anleihenkäufe etwas zu reduzieren, sollten Renditen dann ein bisschen ansteigen gegen Jahresende oder so, dann könnte das, wenn das erwartet wird, die Börse da schon noch einmal stärker beschäftigen. Also die Erwartung ganz insgesamt ist ja eben im Markt, dass die 15% und mehr, die wir da bis jetzt gemacht haben, dass die 1:1 im zweiten Halbjahr möglicherweise nicht mehr so zu erzielen sind. Und das befeuert einerseits diesen Boom bei den Börsengängern und andererseits lässt halt vielleicht den einen oder anderen Anleger da doch ein bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlich sind wir weiterhin von Aktien absolut überzeugt. Überhaupt da wir mit leicht steigenden Renditen rechnen, was dort natürlich Performance-Rückschläge bedeuten würde. Also im relativen Vergleich ein ganz klares Bekenntnis zu Aktien.
Und wenn man der Markt ein bisschen skeptischer ist, ist ja auch kein Fehler, oder?
Ja, natürlich. Also erstens mal gibt es ja den Spruch, dass der Markt it has to climb a wall of worry, also dass sie sozusagen hier diese Wand an Sorgen muss der Markt überwinden und erst das inspiriert ihn. Und wie wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, zu viel Euphorie ist auch nicht gut. Also eine gewisse Vorsicht auch seitens der Anleger ist ja vielleicht sogar durchaus der Motor, den es da weiter braucht.
Dann sage ich danke, hoffe auf den Motor, mit dem wir jetzt in das nächste halbe Börsenjahr gehen. Danke, Monika.
Ich bedanke mich sehr bei der Geldmeisterin für die liebe Einladung. Alles Gute und bis bald.
Wenn euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr die Geldmeisterin auf einer der Podcast-Plattformen abonniert, bei LinkedIn oder Apple Podcast oder in der Facebook-Gruppe Geldmeisterin liked und kommentiert und auch nächstes Wochenende wieder dabei seid. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr von montags bis freitags bei der kleinen Schwester der Geldmeisterin die Börsenminute hineinhört. Reflexionen zum Börsengeschehen in 60 Sekunden. Salam, Servus, Masalama, sagen die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!